Amen. Oh, ich bin drauf, man kann mich hören. Ja, was ein Lobpreis. Gott ist real, wir können ihn erfahren. Und ich glaube, er hat auch echt was vor. Mein Name ist Timo, für die, die mich nicht kennen. Ich darf uns heute durch die Predigt leiten. Ich habe auch ganz artig eine 3-Punkt-Predigt vorbereitet. So. Und seit gestern merke ich, gucken wir nochmal, ob es 3 Punkte werden. Ich habe keine Ahnung. Verzeiht mir, wenn es ein bisschen holprig wird. Ich glaube, Gott hat heute ein bisschen was anderes auf dem Herzen und mir geht das Wort Breakthrough nicht mehr aus dem Kopf. Mein Englisch ist nicht das Beste, aber ich weiß, dass das Durchbruch heißt. Und ich glaube, dass Gott was vorbereitet hat und dass Gott so groß ist, dass er wirklich die größten Ketten sprengen kann, die größten Mauern beseitigen kann, die es gibt. Wir sind im letzten Teil der Predigtserie zu Jakobus und ich darf heute den Text aus Jakobus 5 vorlesen. Da wollen wir mal direkt reinstarten. Wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einreiben und über ihn beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und es erweist sich als wirksam. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete, dass es nicht regnen solle. Da regnete es 3,5 Jahre lang nicht mehr im Land. Er betete noch einmal und da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Wir haben in den letzten Wochen ja schon kennengelernt, dass Jakobus so einige knusprige Predigttexte anbietet. Ging es manchmal ja hoch zur Sache. Und ich glaube, in diesen letzten Versen, da bündelt Jakobus nochmal die gesamte Botschaft, die er vorher in dem Brief präsentiert hat und lässt es münden in der Essenz des Glaubens. Und das ist Gebet. Weil mit Gebet, da fängt alles an und mit Gebet endet es. Johannes Hartl hat mal gesagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Man könnte zu diesem Predigttext unfassbar viel sagen. Ich glaube, dann würden wir alle noch heute Abend hier sitzen oder vielleicht noch ein bisschen länger. Ich möchte den Schwerpunkt auf einen Punkt legen und das ist das Gebet für Krankheit. Aber bevor ich darauf komme, möchte ich noch ein paar Punkte vorneweg sagen, die, glaube ich, sehr wichtig sind, damit, dass wir sie erwähnen. Jakobus schreibt diesen Brief an Christen. Es klingt jetzt erstmal banal so, es stand nicht in der Zeitung oder sowas, aber er hat diesen Brief an Christen adressiert und er beginnt diesen Predigttext mit 5 Vers 13, wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Es finde ich erstmal einen Punkt, den wir zulassen müssen, ja. Es gibt Leid unter Christen. Und wenn du hier bist und du sagst, ey, das bin ich, ja, also das, ich mache gerade was Schweres durch, dann möchte ich dir sagen, du bist nicht irgendwie ein schlechter Christ oder du hast nicht zu selten deinen Bibelleseplan gemacht oder sowas und deswegen ist jetzt die Situation schwer, sondern dieses Leben kann leider manchmal schwer sein. Und das müssen wir auch erstmal wahrnehmen, erstmal zulassen. Und ich glaube, dass Krankheit und Leid nicht immer die direkte Folge von einer Sünde ist, die ich gemacht habe. Also es ist falsch, wenn wir sagen, so boah, ich bin jetzt gerade erkältet, wann habe ich das jetzt nochmal gesündigt oder wann habe ich das jetzt mal geklaut oder so. Das passt nicht, sondern Sünde, die Sünde ist in der Welt. Ja, Gott hat die Welt geschaffen und er hat sie vollkommen geschaffen. Er hat sie gut geschaffen. Und da war keine Krankheit. Gott möchte nicht, dass es Krankheit gibt. Aber weil wir Menschen gesagt haben, nee Gott, ich möchte es erstmal ohne dich machen, ich möchte mit dir nichts zu tun haben, hat Gott die segnende Gegenwart, die ihn ausmacht, hat er uns entzogen, weil er dann gesagt hat, ja, wenn du nichts mit mir zu tun haben willst, dann ist das jetzt dein Wille. Aber Gott straft uns nicht damit, dass wir jetzt sagen, ich will nichts damit zu tun haben, dass er sagt, so jetzt knechte ich euch mit Krankheit oder so. Das ist ein schiefes Gottesbild. Aber wir werden in der Gegenwart Gottes nachhaltige Heilung, nachhaltige Gesundung, nachhaltige Veränderungsprozesse, die uns ins Leben führen, finden. Und das finden wir schon teilweise auf der Erde, aber ich glaube fest daran, dass, so wie Nico es letzte Woche gesagt hat, eine Ewigkeit der Erfüllung vor uns liegt und dass unsere Gebetserhörung spätestens im Himmel eintrifft. Aber ich glaube fest daran, dass Gott auch schon auf der Erde wirken kann. Krankheit und Leid ist nicht immer die direkte Folge von Sünde. Und das ist deshalb so, weil Jesus in Johannes 9, Vers 2 genau das gesagt hat. Und wenn Jesus das sagt, dann ist es wahr. Er ist in eine Stadt gekommen und da war jemand, der war von Geburt an blind. Und die Jünger haben ihn gefragt: Jesus, wer von den beiden hat gesündigt? War es der Blinde oder waren es seine Eltern? Weil irgendwer muss ja gesündigt haben, sonst wäre er nicht krank. Und Jesus hat eine sehr, sehr vielschichtige Antwort gegeben, die möchte ich jetzt auch nur anreißen, so, aber er hat letztendlich gesagt in Johannes 9, Vers 2, er ist nicht krank, weil er oder seine Eltern gesündigt haben. Und ich glaube, das spricht so einer pfingstlerischen Eigenart entgegen, die wir manchmal haben als Gemeinde oder auch die ich bei mehreren Pfingstgemeinden sehe. Wir glauben oft so unterbewusst, Christen werden nicht krank. Und wenn sie krank werden, dann haben sie nicht genug gebetet. Und wenn sie mehr beten, dann geht es weg irgendwann. Und vielleicht proklamiere ich dann noch die Gesundheit Gottes in meine Situation und dann geht es spätestens weg, wie so eine Arznei, die ich einnehme. Und ich glaube, Gott kann wirken. Aber ein Gebet, wo ich sage, ich proklamiere jetzt die Gesundheit Gottes und jetzt ist sie weg, das schließt im Letzten eigentlich Gott aus. Ja, ich will jetzt nicht was gegen generell Proklamation sagen. Wenn wir sagen, ich proklamiere, dass Gott diese Welt ins Licht führen kann, dass er groß und herrlich ist und heilig ist, ja, das ist vollkommen wahr, ja. Aber man muss manchmal schauen, es passiert auf der Erde nicht immer alles, wie Gott es sich gedacht hat. Und das liegt an der Sünde. Es ist nämlich eine Gefahr da drin, wenn wir sagen, ich bin krank, deswegen habe ich zu wenig gebetet und jetzt muss ich mehr beten, damit die Krankheit weggeht. Da kann die Gefahr drin liegen, dass ich aus dem Hier und Jetzt weglaufe. Dass ich das nicht zulasse, was erstmal gerade da ist und gar nicht stattfinde im Hier und Jetzt. Und ich glaube, die Antwort, die uns die Bibel vorschlägt, ist, erstmal wahrzunehmen, was ist denn gerade los? Erstmal zu schauen, was ist gerade da? Was bewegt mich? Was bedrückt mich? Manchmal können übrigens auch, meine Frau ist Physiotherapeutin, habe ich jetzt gelernt, manchmal können auch körperliche Probleme auf was anderes zurückzuführen sein. Wenn man jeden Tag komplett viel Stress hat, äußert sich das natürlich irgendwann körperlich. Und wenn ich dann jetzt für die körperliche Heilung bete, dann könnte Gott auch mal gesagt haben, vielleicht hat er ja noch viel mehr für uns. Nur so mal als Gedankenanstoß. Wir dürfen den Blick weiten, dass es nicht immer nur das ist, was uns vor Augen steht. Jakobus erklärt hier auch nicht, warum es das Leid gibt. Er hätte ja sagen können, ja, es gibt das Leid, weil das und das und das und vielleicht liegt das daran und es könnte auch daran liegen. Aber das macht Jakobus nicht. Er sagt hier, wenn jemand was Schweres durchmacht, dann soll er beten. Aber er gibt uns einen Auftrag und er gibt uns eine Adresse, an der wir uns wenden können. Das Leid bleibt in der Welt, ob ich an Gott glaube oder nicht. Aber das, was uns Christen auszeichnet, ist, dass wir nicht weniger Leid erleiden, sondern dass wir jemanden haben, an den wir uns wenden können. Und das gibt Trost. Das gibt Trost. Und deswegen sollte Gebet auch nicht unsere letzte Option sein. Nicht so, boah, wenn ich jetzt wirklich nichts anderes weiß, was ich machen kann und ich habe mich total abgemüht und jetzt noch die Agenda durchziehen und wenn es am Ende des Weges mal gucken, da wäre Gebet vielleicht mehr Option. So wie man es im Stadion manchmal so hört, ne? So Arminia-Fans liegen 3-0 hinten in der Nachspielzeit und ja, jetzt hilft nur noch beten. Ja, bei Bielefeld mag das auch stimmen, bei Bayern vielleicht ein bisschen weniger. Aber so grundsätzlich ist das, glaube ich, nicht das, wie sich Gott Gebet gedacht hat, sondern unser Gebet sollte unsere erste Reaktion und nicht unsere letzte Option sein. Und Jakobus führt das hier weiter und er sagt, ihr sollt nicht nur beten, wenn es euch schlecht geht, sondern ihr sollt auch beten, wenn es euch gut geht. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Man könnte jetzt hier eine schöne Predigt über Dankbarkeit halten, das werde ich uns jetzt mal vorenthalten, ist sicherlich ein wichtiges Thema, aber ich möchte es mal so sagen. Jakobus sagt, wenn es dir schlecht geht, dann sollst du beten. Wenn es dir nicht schlecht geht, dann sollst du beten. Das heißt, spätestens in einer Kategorie kann sich ja jeder einfinden gerade. Das heißt, Jakobus sagt, wir sollen immer beten. Und genau das sagt auch Paulus in Epheser 6, Vers 18. Können wir es mal lesen. Und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten, geführt durch den Heiligen Geist. Seid wachsam darin und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Wir sollen immer beten. Und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, hier, Lena, kannst du mal gerade weiter beten, weil ich koche gerade und dann übernehme ich wieder so. Das geht nicht um den Staffelstab, so. Darum geht es nicht. Gebet ist eine Herzenshaltung. Gebet ist eine Herzenshaltung, sie sagt Gott zuerst. Und nicht primär ich, nicht meine Wünsche, nicht meine Reaktion, sondern erstmal Gott. Und wichtig ist, das sagt Epheser 6, Vers 18 auch, es geht hier nicht um eine eigene Anstrengung. Ich möchte nicht, dass ihr hier rausgeht und sagt, so jetzt, ne, ich habe gesagt, ich muss mehr beten und gut, dann jetzt noch mehr beten, so. Darum geht es nicht, sondern was steht hier? Gebet entsteht, weil wir geführt werden durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist küsst das Bedürfnis, wach zu beten. Gebet entspringt nicht der eigenen Anstrengung heraus, kann es kurzfristig, ja, aber Gebet sollte eigentlich was ganz Natürliches sein. Jemand hat mal gesagt, Gebet ist das Atmen der Seele. Und ich sitze da jetzt auch nicht zu Hause und sage, boah, ich muss jetzt noch atmen, boah, ist das ein Stress, nee, ey. Jetzt noch 20 Atemzüge, dann habe ich wieder ein bisschen Ruhe, so. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, dass das was ganz Selbstverständliches wird. Und das entsteht nur, weil der Heilige Geist in uns das Bedürfnis weckt. Und das bedeutet, wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Ich meine, ich bin konservativ aufgewachsen, ich lerne das auch gerade noch so. Gibt bestimmt auch ein paar Sachen, die schief sind, aber grundsätzlich gilt, was ist die Frucht des Geistes? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Sanftmut, Geduld, Enthaltsamkeit, Freundlichkeit und ich habe eine vergessen. Auf jeden Fall ist da viel drin und daran können wir doch erkennen, ob das vom Heiligen Geist ist. Wenn wir sagen, boah, ich bin jetzt mit dem Geist unterwegs und wir werden nervtötend und griesgrämig und anstrengend, dann könnte man sagen, vielleicht sind wir da was aufgesessen. Aber grundsätzlich, wenn unser Leben nachhaltig gesunde Prozesse geht, könnte man auf die Idee kommen, dass es am Heiligen Geist liegt. Und ich glaube, das ist der Gedanke, den Gott dabei hat. Deswegen sollten wir eindeutig um mehr Erfüllung mit dem Heiligen Geist bitten. Denn aus dem Heiligen Geist, da entspringt alles. Nichts kommt, weil ich jetzt irgendwie so ein toller Typ bin oder so. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Stefan hat gestern eine coole Predigt in der Jugend gehalten und da hat er auch ausgeführt, dass selbst Jesus ohne den Heiligen Geist nichts tun konnte, weil er erst mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, so könnte man sagen. Und deswegen kann man sagen, jede nachhaltig positive Veränderung unseres Wesens in eine Richtung, die Gott für unser Leben bestimmt hat, geht nur durch den Heiligen Geist. Und das ist das Fundament unseres heutigen Textes, auf das Jakobus das alles stellt. Jakobus sagt an vielen Stellen, ein Glaube ohne gute Werke ist tot und ihr müsst darauf achten und das sollte sich darin zeigen und ihr solltet das tun. Aber am Ende sagt er, wo kommt das Ganze eigentlich her? Wo kommt die Kraft her? Nicht, weil ich morgens einen starken Kaffee trinke, sondern es kommt daher, dass Gott uns die Kraft gibt und die wird uns im Gebet geschenkt. Ich möchte nochmal Jakobus 5, Vers 14 bis 15 lesen. Vielleicht können wir das anmachen. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihm im Namen des Herrn mit Öl einsalben und über ihm beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Okay. Jakobus führt uns jetzt in einen sehr, sehr wichtigen Punkt rein. Ich habe ja auch gesagt, das soll der Hauptpunkt für heute sein. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich zwei, ich nenne es mal Spielregeln, aufzeigen, wenn es ums Gebet um Krankheit geht. Ich habe da schon ein paar Sachen zu gesagt. Der Ursprung meiner Krankheit, die ich gerade im Leben habe, das ist nicht immer, weil ich jetzt gerade was Schlechtes gemacht habe. Krankheit ist in der Welt, weil die Sünde in der Welt ist. Krankheit lässt sich nicht so leicht reduzieren, dass wir sagen, ja, das und das ist der Grund und daran liegt es jetzt so. Und ich möchte auch nicht, dass unser Gebet in Konkurrenz mit ärztlicher Versorgung tritt. Darum geht es auch nicht, ja. Ich glaube, Gott ist ein ganzheitlicher Gott, der durch vieles wirkt. Und hier sagt Jakobus, neben diesem, wir müssen die Krankheit auch zulassen und es mit Gott ins Gespräch bringen, sagt Jakobus auch etwas, was auf den ersten Punkt ein bisschen spannend wirkt. Wir haben ja gelesen, wenn jemand krank ist, soll er darum bitten, dass die Ältesten ihn mit Öl einsalben. Und ich möchte auch sagen, es geht nicht darum, Jakobus möchte uns hier nicht dazu führen, dass wir sagen, oh, ich bin erkältet oder jetzt muss ich jedes Mal zu den Pastoren gehen und mich mit Öl einsalben lassen, weil sonst passiert ja nichts. Also das kann man machen so, aber grundsätzlich möchte Jakobus uns hier nicht in eine Abhängigkeit zu der Gemeindeleitung führen, sondern Jakobus möchte unseren Blick weiten. Und Pastoren und das Ältesteam, das sind keine Gebetssuperhelden, die jetzt irgendwie im Dienst sind und dann passiert jedes Mal die Gebetserhörung und die sind die einzigen, die wirklich beten können so. Das passt nicht ganz. Jakobus möchte, dass wir alle beten, auch füreinander beten. Gebet ist nichts, worin ich jetzt eine Ausbildung brauche. Ja, wir sind auf dem Weg des Gebetes. Manche sind vielleicht ein bisschen länger darauf unterwegs, ein bisschen weiter. Aber grundsätzlich haben wir alle einen Draht zu Gott und den sollten wir auch nutzen. Und das Öl ist hier auch keine mystische Glaubenssubstanz, wo ich dann sage, hier, das Öl ist auf der Stirn, jetzt bin ich geheilt. Das ist es auch nicht, sondern das ist ein Symbol. Und Symbole haben Kraft, also spätestens beim Abendmahl und der Taufe, ich will das jetzt nicht auf eine Stufe stellen, aber so grundsätzlich merken wir, dass das Kraft hat. Das Abendmahl ist ja an sich genommen auch nur Brot und Wein oder Brot und Traubensaft. Aber wenn Gott sich dazustellt, wenn wir uns auf Gott richten und uns mit Gott füllen, dann wird daraus etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das kann das hier auch sein. Wenn du hier bist und du merkst, ich habe ein Problem und ich werde das nicht los und es ist wirklich was wirklich schwer ist, dann möchte ich dir einladen, natürlich darfst du auch die Gemeindeältesten bitten, dass sie für dich beten. Das ist möglich. Du kannst auch andere bitten, dass sie für dich beten. Wir haben da hinten auch später noch einen Gebetspunkt. Gebet auch füreinander hat total Kraft. Mein Papa hat immer wieder gesagt, hat den Satz zitiert, ich weiß gar nicht von wem, der Jesus in dir ist stärker als der Jesus in mir. Und das heißt nicht, dass du jetzt mehr von Jesus abbekommen hast, sondern wenn du mir etwas sagst, was durch das Wort Gottes bestätigt wahr ist, hat das mehr Gewicht, als wenn ich es mir jetzt selbst sage. Also wenn meine Frau sagt, boah, du siehst gut aus, dann wirkt das mehr, als wenn ich vorm Spiegel stehe und sage, boah, ja, du siehst gut aus so. Und grundsätzlich ist da eine Kraft drin und die äußert sich im Gebet. Ich möchte aber noch mal einen Punkt unterstreichen. In Jakobus 5, Vers 15 steht nicht, das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken heilen, und zwar jedes Mal. Da steht, das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Man kann es auch mit erretten übersetzen oder mit helfen. Und man kann es auch mit heilen übersetzen, aber nur auch. Die primäre Bedeutung ist was anderes. Vielleicht möchte Jakobus uns an die Geschichte erinnern, wo der Gelähmte durchs Dach gelassen wurde. Und das Erste, was Jesus zu ihm gesagt hat, war, deine Sünden sind dir vergeben. Und alle im Raum haben gedacht, hey, aber da ist ein Gelähmter vor dir, der will doch geheilt werden. So. Aber Jesus hatte gerade was Größeres im Sinn. Und vielleicht möchte uns dieser Text auch daran erinnern, dass Gott manchmal was Größeres im Sinne hat. Und das schließt sich jetzt nicht aus, aber es ergänzt sich. Gebet wirkt immer, immer. Die Frage ist halt, wie? Und wenn wir uns vor Augen führen, dass dieses Retten, was wir im letzten Vers hatten, auch helfen oder auch heilen bedeuten kann, dann merken wir, dass es wirklich immer wirkt. Meine Großtante ist vor 2 Wochen nach Hause gegangen. Sie war über 90 und wir waren noch einmal da zu Besuch. Und ich war total beeindruckt, wie fest sie in ihrem Glauben stand. Da war keine Spur von Hoffnungslosigkeit, da war keine Spur von Verzweiflung oder so. Sie war fest in der Gewissheit, dass sie zu Hause nach Hause gehen wird zu ihrem Jesus und dass ihr Jesus sie mit offenen Armen empfangen wird. Das hat mich beeindruckt. Und das hat mir auch nochmal den Blick geweitet, dass Gott auch anders wirkt. Ich will jetzt hier nicht billig vertrösten und sagen, ja, hier, wenn es nicht klappt, dann malen wir uns was vor Augen. Aber ich glaube, dass es auch eine Gebetserhörung ist, wenn wir so in Frieden nach Hause gehen können. Das hat mich beeindruckt. Vielleicht darf ich mir eine kurze Grundregel erlauben. Lasst uns mit Glauben für Heilung beten und alles andere Gott überlassen. Das Timing, die Form seiner Errettung, seiner Heilung, die Imposanz seines Wirkens, was weiß ich, lasst uns alles andere Gott überlassen. Und ich glaube, Gott kann einen Durchbruch bewirken. Das glaube ich wirklich fest. Ich möchte aber auch glauben, wenn ich diesen Durchbruch noch nicht erlebe. In Jakobus 5, Vers 14, habe ich schon noch mal vorgelesen, steht, wenn jemand von euch krank oder schwach ist, und dieses, dann soll er beten und sich an Gott wenden. Und da stand, dass man dieses Schwach auch anderweitig übersetzen kann. Das Schwach bedeutet jetzt nicht, ich habe vielleicht zu wenig Zucker gegessen oder sowas, sondern das Schwach kann auch bedeuten, dass man im Glauben ermüdet ist. Dass einem vielleicht gerade die Kraft fehlt, die Hoffnung fehlt, dass man merkt, da ist vielleicht der Stecker nicht angeschlossen, dass man merkt, okay, irgendwie läuft es gerade nicht so im Glauben. Und das möchte ich, dass wir das vor Augen halten, wenn ich gleich über diese Textstelle rede. Es geht nicht nur um Krankenheilung, sondern es geht um viel, viel mehr. Ich hatte in der Predigtvorbereitung ein Bild vor Augen, und das sind Handbremsen im Gebetsauto. Bitte verzeiht mir vielleicht, wenn es ein bisschen bildlich ist, aber ich habe es total auf dem Herzen, das sage ich selten, aber dass Gott heute die Hand auf einen Punkt legen will. Und das ist, dass wir als Christen viel zu oft, viel zu lange Dinge in unserem Leben dulden, die uns nachhaltig lähmen. Ich verstehe nicht so viel von Autos. Ich kann Auto fahren, aber nicht, ne, mehr, da hört es auch schon auf. Aber ich weiß, wenn man eine Handbremse anzieht, dann passiert mit dem Auto erstmal gar nichts. Ich kann den Motor starten, ich kann Gas geben, ich kann das Auto anschreien, dass es fahren soll, aber es wird nicht fahren. Und ich glaube, das ist ein Bild für unseren Glauben manchmal. Es ändert ja nichts daran, dass ich ein Auto habe. Das ist ja immer noch mein Auto, wenn die Handbremse angezogen ist. Aber effektiv kann ich damit nicht einkaufen gehen oder was weiß ich machen. Und wenn wir nachhaltige, dauerhafte Sünden in unserem Leben dulden, ändert das nichts daran, dass wir Gottes Kind sind. So, das Auto gehört noch mir, ich bin Gottes Kind. Aber wenn wir diese Sünden in unserem Leben dulden, dann kommen wir nicht vom Fleck. Dann wird alles in unserem Leben schwer. Dann wird es schwierig, dann wird das Leben eintönig, dann wird der Glaubenslauf zu einem Hürdenlauf, wo die Hürden so hoch sind und ich jedes Mal vor die Wand laufe. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, lasst uns diese Handbremse lösen und uns den Schlitten über die Autobahn heizen, und dann werden wir was erleben. Jakobus koppelt in Jakobus 5, Vers 16 Gebetserhörung mit Sündenbekenntnis. Wenn ihr euch die Sünden bekennt und dann füreinander betet, werdet ihr geheilt werden. Und ich glaube, darin liegt etwas sehr, sehr Großes. Dauerhafte Sünden in unserem Leben zu dulden, lähmt uns genauso wie eine permanent angezogene Handbremse das Auto. Und da bringt es auch nichts, wenn ich jetzt in die Kerbe haue, dass ich Gnade an dieser Stelle predige. Ja, da ist Gnade. Jesus ist so groß, dass er uns immer wieder neu vergibt. Und wenn wir diese Handbremse im Auto haben und nicht vorwärts kommen und sagen, Jesus, es tut mir leid, Jesus liebt dich und mich genauso. Ja, es ist nicht so, dass wir jetzt die Handbremse lösen müssen, damit Jesus uns wieder lieb hat. So ist nicht. Aber Jesus sagt uns, lasst uns doch diese Sünden aus dem Leben rausreißen, und dann wird die Gemeinde einen Schwung bekommen, der wird in ganz Bielefeld und ganz Deutschland sichtbar. Auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, werde ich jetzt ein paar Punkte ansprechen, die, glaube ich, uns Christen massiv lähmen können. Mein erster Punkt für heute ist Pornografie. Statistiken zufolge, das sind übrigens alles nicht christliche Statistiken, Statistiken zufolge konsumiert 90% der Männer in Deutschland und 50% der Frauen mindestens einmal im Monat ein Porno. Mindestens. Manche auch bis zu, waren in der Statistik 36 Mal. Aber es ist krass, finde ich, wenn man sagt, 90% der Männer und 50% der Frauen. Ich werde jetzt hier nicht durchzählen, aber so grundsätzlich ist das wirklich viel. Die Pornografiebranche macht in Deutschland genauso viel Umsatz wie die Automobilbranche. Und ich glaube, das kann uns was zeigen. Jeder vierte Suchbegriff im Internet ist ein pornografischer. Wir leben in einer Gesellschaft, die alles durchdenkt, bis auf das Internet. Wir geben uns hemmungslos dem Internet hin, machen alles da und haben noch das Smartphone in der Tasche und es ist total omnipräsent verfügbar. Und wir merken, dass das eine Fessel ist, die uns total fesselt. Es ist ein Thema, worüber ich nicht gerne rede. Ich hatte lange Zeit auch Probleme damit, bis 2018. Seitdem darf ich durch Gottes Gnade frei sein davon. Aber ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wie das lähmen kann. Wenn ich im Sommerlager war und Mitarbeiter war, da habe ich mich so schäbig gefühlt und gedacht, wer bist du, dass du dich dahin stellst und den Kindern von Jesus erzählst, wenn du dieses Problem hast. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Großteil der Männer in dieser Gemeinde das Gleiche empfinden. Und ich sehe in unsere Gemeinde und ich sehe in die gesamte Gemeindelandschaft und ich sehe unfassbar viele passive Männer. Und ich glaube, ein großer Teil davon hängt mit diesem Problem zusammen. Und ich habe keinen Bock, ehrlich gesagt, über die schönen Themen zu reden und ein Thema zu finden, wo wir alle sagen, ja, das müssen wir unbedingt tun. Aber letztendlich drückt der Schuh woanders. Lasst uns doch mal diese Handbremse lösen. Und ich glaube, in einer Gemeinde, wo die Männer kein Problem mehr mit Pornografie haben, die wird aus den Nähten platzen, da können wir in 2 Wochen wieder umbauen. Übrigens an alle Eltern, bis vor ein paar Jahren war das durchschnittliche Alter, womit Kinder in Kontakt gekommen sind, mit Pornografie bei 14 Jahren. Das finde ich schon jung. Durch Corona ist das nochmal rapide nach unten gegangen und mittlerweile kommen Kinder, Studien zufolge, mit 11 Jahren zum ersten Mal mit Pornografie in Kontakt. Und das finde ich krass. Lasst uns vorher mit denen darüber reden. Weiterer Punkt, der eine Handbremse sein kann, es kann auch eine Essstörung sein. Ich sehe häufig, dass wir in Deutschland, ich schließe mich dazu 100% mit rein, einen ungesunden Umgang mit Essen haben. Sei es viel zu wenig Essen, sei es emotionale Dinge steuern mit dem Thema Essen oder andere Dinge. Und ich möchte da auch mit hineinfassen, dass es auch ungesund ist, wenn man 2 Kilo täglich an Magerquark isst und Proteinpulver, um möglichst durchtrainiert auszusehen. 1/3 der Mädchen zwischen 14 und 17 haben eine Essstörung. Und 12% der Jungs sind im Alter. Das ist auch eine große Menge. Selbstverletzung kann ein solches Thema sein. Oder Ehebruch. Und Ehebruch ist sowas, da würden wir auf den ersten Blick sagen, ja, natürlich mache ich überhaupt nicht. Aber was sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 28 zum Thema Ehebruch? Er sagt, ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Spätestens da sollten wir wissen, dass Pornografie auch in der Ehe nicht harmlos ist. Wahrscheinlich mache ich mich jetzt wirklich unbeliebt, aber ich möchte noch was sagen. Wenn eine Frau Groschenromane liest, mit der Herzenshaltung wäre mein Mann doch lieber anders, sehe ich keinen Unterschied darin, als wenn ein Mann ein Porno sieht und sagt, wäre meine Frau doch lieber anders. Ich glaube, das ist ein Problem, das sich in alle Geschlechter in die Ehe mogeln kann. Und ich glaube, dass das eine massive Handbremse sein kann. Ehe ist etwas Wundervolles und das hat Gott geschaffen und Gott möchte das erhalten. Lasst uns dafür kämpfen. Manchmal ist es nicht das Auto, das stört, sondern die Handbremse. Vielleicht noch 2 Punkte. Steuerhinterziehung kann auch sowas sein. Ich mache meine Steuererklärung noch nicht. Ich muss ja nächstes Jahr anfangen. Ich kenne mich mit dem Thema nicht so aus, aber ich möchte sagen, Schwarzarbeit ist auch schon ein Teil von Steuerhinterziehung. Oder Alkoholsucht. Ich glaube, in Deutschland nehmen wir das Thema Alkohol nicht ernst genug. Die Hauptstelle für Suchtfragen sagt, 2 kleine Bier am Tag ist ein gesundheitlich gefährdender Umgang mit Alkohol. Und 9 Millionen Menschen, der Menschen in Deutschland zwischen 18 und 64, haben diesen Umgang mit Alkohol. Das habe ich mir nicht ausgedacht. 9 Millionen, das sind ungefähr 18% dieser Altersklasse. Das ist ganz schön viel. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich möchte hier nicht die Keule schwingen und erstens sagen, ich bin perfekt. Nee, ich nehme mich da vollkommen mit rein so. Und zweitens will ich auch nicht sagen, du schmutziger Sünder, du musst dich jetzt so lange schämen, bis Jesus dich irgendwann aus dem Staub holt und dich wieder lieb hat. So. Das ist wirklich nicht mein Anliegen. Gott möchte dich nicht verurteilen. Und er möchte auch mich nicht verurteilen. Jesus sagt zu der Ehebrecherin, was sagt er? Schäm dich in Grund und Boden? Nee, das sagt er nicht. Er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber hör auf zu sündigen. Und ich stelle mir vor, dass Jesus das mit einem Lächeln gesagt hat, weil er wusste, diese Frau wird das nie wieder tun, weil sie gesehen hat, was Gott für sie hat. Ich sage das nicht, dass wir aus diesem Gottesdienst rausgehen und uns total schämen. Scham ist etwas, das kommt per se nie von Gott. Kleine Randnotiz, es kam nach dem Sündenfall. Aber nur wer erkennt, dass er krank ist, der kann ja auch vom Arzt geheilt werden. Wenn ich zum Arzt gehe und sage, du, eigentlich ist alles tutti, es geht mir super, dann kann er den gebrochenen Arm hier schienen. Ich glaube, dass Gott das möchte. Wir haben in unseren Gemeinden und auch in dieser Gemeinde, und da zähle ich mich wieder mit dazu, so viele Männer und Frauen, die, um es mit Jakobus zu sagen, schwach oder krank sind. Deswegen, ich möchte das Thema Breakthrough und das Thema Durchbruch nicht nur auf Krankheit beziehen. Dafür brauchen wir das in viel zu vielen Bereichen. Gott hat mehr für uns. Gott hat dich und mich nicht aufgegeben. Und ich kann, um es wieder aufzugreifen, ich kann das verstehen. Wenn man 10 Jahre mit dem gleichen Problem struggelt, dann liegt es nahe, dass man irgendwann sagt, ich sage es jetzt nicht irgendwas drauf, sondern ich höre auf zu kämpfen. Wenn man immer auf die Schnauze bekommt, dann liegt es nahe, wenn man irgendwann aufhört zu kämpfen. Und ich möchte dir sagen, hör nicht auf zu kämpfen, hör nicht auf zu glauben, denn Gott hört auch nicht auf, an dich zu glauben. Jesus gibt uns durch sein Wort in 1. Johannes 1, Vers 7 einen ganz klaren Auftrag. Und zwar steht da, wenn wir aber im Licht leben, wie Gott selbst im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann reinigt uns das Blut seines Sohnes Jesus von jeder Sünde. Wir sollen im Licht leben. Wir sollen im Licht leben. Und das sage ich nicht damit so, dass wir jetzt alle nach Hause gehen und sagen, oh, jetzt muss ich mich wieder anstrengen und ich muss im Licht leben. So, darum geht es auch nicht. Wir haben jetzt letztens mit ein paar sehr freundlichen Helfern zusammen eine Dusche renoviert oder sind gerade dabei. Und in dieser Dusche, da gab es wenig Licht. Und ich kann mit gutem Gewissen sagen, das war das Ekelhafteste, was ich je gesehen habe. Also da war so dick Schimmel hinter den Wänden und obendrauf und alles in allen Ecken. Und ich dachte mir, nee, bitte nicht. Ne? Und ich kann euch versprechen, der erste Impuls, als ich das Licht angemacht habe und gesehen habe, wie viel Schimmel da lag, war, komm, schließen wir das Zimmer zu, machen wir das Licht schnell wieder aus und dann haben wir halt kein Bad. Aber ich glaube, dass das auf Dauer total schädlich ist, wenn man ein Zimmer hat, wo man Schimmel hat. Ja, man sieht das nicht von heute auf morgen, aber man sieht das von nächsten Jahr zu übernächsten Jahr massiv, wenn man täglich Schimmel einatmet. Und genauso ist das mit der Sünde. Natürlich können wir das Zimmer abschließen und sagen, bis hierhin und nicht weiter und bis dahin habe ich tapeziert und gestrichen und gesaugt und gewischt und alles blitzt und glänzt und Gott freut sich an uns so. Ja, das können wir sagen, aber Gott möchte auch dieses vergammelte Zimmer renovieren. Wir können uns so schnell mit dem Dreck arrangieren, aber ich glaube, Gott hat mehr für uns. Und Jesus sagt uns hier auch nicht, gut, dann reinige das erstmal und dann kommen wir Gemeinschaft haben und dann ja, lass uns mal einen Kaffee in deiner Wohnung trinken. Darum geht es auch nicht. Jesus weiß doch, dass wir sündige Menschen sind, die das nicht von alleine loswerden. Und Jesus ist kein unbarmherziger Knechter, der dann sagt so, ich weiß, dass du es nicht schaffst, aber mach's trotzdem. Wäre auch ein bisschen schief. Gott möchte uns aus unserer schimmligen Höhle ins Licht holen. Und er möchte, dass wir nachhaltig selbst anfangen zu strahlen. Ey, ich finde das eine gute Botschaft, oder? Ich finde, das kann man auch ruhig mal weitererzählen. Und das passiert nicht aus eigener Kraft. Ich habe schon gesagt, aus eigener Kraft passiert erstmal gar nichts. Das passiert durch den Heiligen Geist. Der zeigt uns, wo die schimmeligen Flecke sind. Der gibt uns die Kraft, die anzugehen. Und er ist in uns Gott, der in uns wohnt und in uns wirkt. Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Ich glaube, der Satz ist noch nicht so angekommen. Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Nicht, als ich irgendwie jetzt so heftig geputzt habe, dass es alles total beeindruckend aussah und Jesus gesagt hat, oh, krass, okay, da muss ich mal hin. Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren, als nicht nur ein Zimmer, sondern die ganze Hütte so aussah. Und wie passiert das, dass unser Herz gereinigt wird? Es steht an der Tafel oder an dem, was ist das eigentlich, Brett, wie auch immer. Da steht, dann reinigt uns das Blut seines Sohnes Jesus von jeder Sünde. Wir können alle Schimmelreiniger probieren, aber ich sag euch, das ist eindeutig der Beste. Wir werden durch Jesu Blut gereinigt, nicht aus eigener Kraft. Gott stellt uns den Auftrag, du sollst und ich soll im Licht leben, so wie ich im Licht bin. Gott sagt, ich habe keinen Bock darauf, selbst zur schimmeligen Höhle zu werden, damit wir Gemeinschaft haben. Er sagt, ich lebe im Licht, du sollst auch ins Licht kommen. Aber er weiß, dass wir das eigentlich nicht schaffen. Und was macht unser unfassbar großartiger und wahnsinnig liebevoller Gott? Da lesen wir in Lukas 1, Vers 78 bis 79 von. Weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Es wird denen leuchten, die im Finstern sitzen und in Furcht vor dem Tod, und es wird es leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Jesus ist das Himmelslicht, und wer ihm die Tür öffnet, der wird im Licht leben. Ich darf die Band nach vorne bitten und vielleicht noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Ich habe eben eine Menge Sachen angesprochen, die vielleicht unbequem sind, wo wir vielleicht hier sitzen und merken, okay, vielleicht hat das mich getroffen, vielleicht bin das ich. Und ich möchte nicht sagen, dass diese Süchte jetzt mit zwei Gebeten und einmal Öl auf die Stirn weg sind. Aber ich glaube sehr wohl an die Kraft von Gebet. Wenn wir Medizin einnehmen, wirkt das auch nicht von heute auf morgen, sondern es wirkt nachhaltig. Gott möchte nicht in unserem Leben zaubern. Gott möchte uns auf nachhaltig gesunde Veränderungsprozesse führen, die uns auf Dauer ins Leben führen. Jesus ruft uns aus unserer Höhle auf den Lebensweg. Das kann auch dauern, aber ich verspreche uns, das wird sich lohnen. Das wird sich lohnen. Und auch zum Thema Krankheit. Gott kann immer, aber er heilt nicht immer. Gott kann immer heilen, aber er heilt nicht immer. Und das ist etwas, was mir nicht leicht fällt zu sagen. Ich hätte es auch gerne, dass wir beten und jedes Mal würde die Gebetserhörung eintreffen, aber leider ist das nicht so. Und deswegen möchte ich auch jetzt keine Erwartungshaltung aufbauen, dass ich sage, du wirst garantiert heute geheilt werden. Ich sage uns, lass uns unseren Glauben in die Mitte schmeißen, lass uns für Heilung beten, lass uns in Vollmacht beten. Wir haben eben gehört, das kann helfen. Wir haben gehört, dass Gott Wunder tun kann, und ich glaube daran, dass Gott das heute das auch noch tun kann. Gott ist ein Wunder, der Wunder tut. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und trotzdem steht da, das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Und ich glaube auch manchmal heilen. Gott möchte uns aber auf jeden Fall zu 100% jedes einzelne Mal den Glauben schenken, weiter zu glauben. Vielleicht auch zu eben. Wenn das Thema Pornografie ein Thema ist, glaube ich auch nicht, dass diese Tür eine magische Wirkung hat, dass, wenn du da durchgehst, du geheilt bist. So. Kann sein. Gott kann Wunder tun. Aber was steht in Sprüche, in den Sprüchen? Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Da steht nicht, der Gerechte wird von nun an nie wieder fallen. Der Unterschied zwischen jemand, der auf dem Weg mit Gott unterwegs ist, zu anderen ist nicht, dass man nicht fällt, sondern dass wir eine Perspektive haben, was passiert, wenn wir aufstehen. Gott möchte uns ins Leben führen. Die Frage ist, wollen wir uns führen lassen? Ich habe am Anfang gesagt, alles beginnt mit Gebet. Und das stimmt. Alles beginnt mit Gebet. Und wir werden jetzt noch eine Zeit des Lobpreises haben. Und ich glaube daran, dass Gott Durchbrüche für uns hat. Und so wie wir eben hier Lobpreis gemacht haben, möchte ich, dass wir gleich die Hütte einreißen und Gott anbeten und ihm die Ehre geben und ihn groß machen, weil er kann große Wunder tun. Er kann große Wunder tun. Wenn die Handbremse der Sünde gelöst ist, ich kann euch sagen, das Auto, das kann schnell fahren. Gebet kann viel bewirken. Jakobus 5, Vers 16, das vertrauensvolle Gebet kann viel bewirken. Elia war doch auch nur ein normaler Mann wie wir. Das war jetzt nicht jemand, der mit einem Heiligenschein geboren ist, so. Aber, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch nicht gesehen, dass meine Gebetserhörung so krass beantwortet wurde, dass es 3,5 Jahre lang im ganzen Land nicht geregnet hat. Aber die Bibel sagt, kann passieren. Kann passieren. Wenn es euch möglich ist, möchte ich uns bitten, nochmal aufzustehen, wenn wir in den Lobpreis gehen. Ich habe am Ende noch zwei Fragen. Wenn du hier bist und du merkst, okay, eigentlich spricht mich das an, der ganze Laden gefällt mir, das mit Jesus, das möchte ich auch, aber ich habe es noch nicht, möchte ich einladen, tu es heute. Man muss nicht irgendwie bestimmten Betrag spenden und irgendwie was weiß ich gemacht haben, damit das in Ordnung ist, sondern du kannst heute mit dabei sein. Und das ist die wichtigste Entscheidung in unserem Leben. Aber vielleicht bist du auch schon lange hier und du weißt, einer der Punkte oder mehrere Punkte oder alle Punkte haben getroffen, möchte ich einladen, lass diese Handbremse lösen. Das nicht aus eigener Kraft, aber aus der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus ruft uns, im Licht zu leben. In Epheser 5, Vers 14, das ist mein overall Lieblingsvers der gesamten Bibel, steht: Alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Wenn die Bibel alles schreibt, dann meint sie auch alles. Sie meint da nicht manches, vieles, eventuell, könnte manche Sache dann darunter fallen. Alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Und wenn ich Gott mein Herz öffne, wird es anfangen zu strahlen. Lass uns ihn anbeten.
Und Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir.